Episode 183 von Win Today, Hockey O'Clock. Anna Meixner, Stürmerin, Ottawa Charge.
Es ist unfassbar, so wie du sagst, ich kriege da wirklich Gänsehaut, wenn du sagst, ausverkauftes Haus, das ist irre, was da für Stimmung ist. Also das ist wirklich von einem anderen Planeten. Ich denke, das Eishockey ist extrem schnell, kleines Eis, die besten Spieler der Welt. Also es ist wirklich ja, einfach extrem cool zum Zuschauen. Und ja, wo ich das gesehen habe, das ausverkaufte Haus, das war dann für mich wirklich so eigentlich geil, das will ich auch machen.
Win Today Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
In Mitten drin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Oh, it's
Es darf keine Staffel von Win Today Hockey O'Clock geben, ohne dass sie den Podcast beehrt. Sie ist eine große, gute Freundin des Win Today Hockey O'Clock Podcasts. Sie war schon zweimal zu Gast, aber das dritte Mal ist nicht nur the charm, wie man im Englischen so schön sagt, sondern auch deswegen extrem spannend, weil sie sich kurz vor einem großen Karrieresprung befindet. Es ist natürlich Anna Meixner. Es ist natürlich das Aushängeschild des österreichischen Frauen. Also es ist natürlich die Kapitänin des Frauennationalteams. So viele Titel, so viele Auszeichnungen, die du in deiner Karriere auch schon gesammelt hast, in der Hoffnung, dass noch viele, viele mehr dazukommen in der PWHL. So viele Themen, über die wir sprechen werden. Es freut mich einmal mehr, Anna, dass du an der Stelle dir ein klein wenig Zeit nimmst, um über Eishockey zu plaudern.
Hi Martin, danke für die Einladung und es ist immer wieder schön, mit dir zu plaudern.
Anna, das letzte Mal, als wir das Vergnügen hatten, miteinander zu sprechen, war das im Nachgang zur Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft der Division 1A in Klagenfurt. Eine rundum gelungene Veranstaltung, wo auch Klagenfurt als Eishockey-Stadt gezeigt hat, dass man große Turniere in der Tat hosten kann, dass man viele Spiele mit vielen Nationen in kurzer Abfolge auch austragen kann, nur das Ergebnis, das war dann natürlich nicht das Erwartete, weil man sich schon insgeheim erhofft hatte, zumindest ging es vielen Berichterstatterinnen und Berichterstattern so, bei der Heim-Weltmeisterschaft dann vielleicht auch den lange ersehnten Aufstieg zu feiern. Und wir hatten am Tag nach dem Ende des Events das Vergnügen, am Podium bei Win Today Hockey O'Clock on Tour ein klein wenig zu plaudern. Und da war natürlich viele Emotionen mit dabei und auch viel Enttäuschung. Wie lange hat es für dich gedauert, um dieses Turnier nicht wegzustecken, aber zumindest zu verarbeiten, aufzuarbeiten?
Ja, ich glaube, nach so einem großen und wichtigen Turnier, wo viele Sachen einfach in kürzester Zeit passieren, braucht es natürlich immer ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen, um wirklich alles zu realisieren, was passiert ist, welche Fehler wir gemacht haben, was wir mitnehmen können, wo wir uns verbessern müssen. Aber ich glaube, ich würde sagen, so 2-3 Wochen danach, wo man sich vielleicht nochmal drüber Gedanken macht, was ist wirklich falsch gegangen und was war wirklich gut. Aber ja, ich glaube, wir haben schon drüber geredet. Sportlich gesehen war es definitiv nicht das, was wir uns erwartet haben. Dennoch war die WM in Klagenfurt für uns ein großes Event. Es war ein unfassbar gut organisiertes Turnier. In dem Sinne ja danke, die da alle freiwillig mitgeholfen haben. Also es war wirklich unfassbar cool, vor so vielen Leuten zu spielen. Wirklich. Wir haben gemerkt, wie viele Menschen eigentlich im Frauen-Eishockey interessiert sind, gerade wenn das Event so aufgezogen wird, dass es wirklich Leute in die Halle schaffen, dass Leute den Fernseher aufdrehen, wenn die Möglichkeit da ist. Und das sind definitiv Dinge, die wir mitnehmen in die Zukunft und hoffentlich was Positives draus ziehen.
Es ist auch was sehr Positives draus entstanden. Wir kommen dann nachher noch zur Win Today Austrian Women's Hockey League. Möchte aber vielleicht noch bei den positiven Dingen bleiben, die man versuchen muss, dann auch zu konservieren. In einem Jahr geht es in China oder in weniger als einem Jahr, in 9 Monaten geht es dann in China erneut an die Mission Aufstieg in die Top-Gruppe. Und bei all der Enttäuschung, bei all den Dingen, die vielleicht nicht geklappt haben, was sind Dinge, wo du sagst, die müssen wir uns konservieren, die müssen wir in China auch versuchen, nicht nur mitzunehmen, sondern auch dort umzusetzen?
Ja, ich glaube, die wichtigsten bzw. die prägendsten Momente waren definitiv die Spiele gegen die Absteiger von Top-Division, wo wir wirklich performt haben, über 60 Minuten gutes Eishockey gezeigt haben, wo wir vielleicht der Underdog waren, aber gezeigt haben, dass wir mitspielen können und vielleicht sogar ja, das Spiel leiten, wenn wirklich jeder zusammenarbeitet. Und das sind so Momente, wo man wirklich als Team zusammenschweißt und man merkt, okay, wenn es wirklich 60 Minuten gutes Eishockey ist und jeder das Beste draußen am Eis lässt, wissen wir sind gut genug, um jeden zu schlagen. Und ich denke, generell das Teamgefüge, was wir im Nationalteam verspüren und haben und was wir uns hart erarbeitet haben, ist was wir ja jahrelang schon mitnehmen. Und das sind einfach Dinge, an denen man weiterhin arbeiten muss und immer irgendwo irgendwas Positives mitnimmt, um ja einfach nie aufzugeben.
Wie ermutigend ist es vielleicht auch Stand jetzt, und man weiß nie, was passiert. Das sind lange Saisonen und es können überall Verletzungen passieren, aber trotzdem, wie ermutigend ist es, dass man mit dir, mit Annika Fazekas, mit Theresa Schafzahl, mit Lena Dauböck, mit Anja Trommer, mit so vielen Leistungsträgerinnen einen auch gewachsenen Stamm hat, dass man im Tor ohnehin auf die Lugin-Exzellenz, nämlich von beiden, vertrauen kann, dass man jetzt nicht irgendwie wieder bei Null beginnt, sondern eben weiß, was man hat bei dieser Mission Aufstieg, die man sich gesetzt hat.
Ja, ich finde fast, so wie du schon gesagt hast, ich glaube, wir haben einen extrem tiefen Kader mit sehr vielen Führungsspielern, aber ich bin der Meinung, dass es das ganze Team braucht und es ist extrem wichtig für die Jungen zu verstehen und das zu akzeptieren, dass der beste Spieler, die beste Spielerin am Eis nur so gut ist wie das schlechteste Glied im Team. Und deswegen heißt es, ist egal, welche Linie man ist, erste Linie, ob man jetzt dann vielleicht ja, schon 15 WMs hat oder sein erste WM spielt, ist jeder im Team gleichgültig und jeder, es braucht einfach ein ganzes Team, um Turniere zu spielen. Wir haben schon so viele Turniere gehabt, wo ich jetzt auch in Klagenfurt da, wir haben zwar die meisten Tore geschossen, haben aber die meisten Tore gekriegt, beziehungsweise oder eine von den meisten Tore bekommen. Und das ist einfach, es braucht einfach das ganze Team. Und es ist wichtig, meines Erachtens noch, die jungen Spieler müssen mehr Selbstbewusstsein kriegen müssen. Ja, ist egal, wie viele Führungsspieler im Team sind, ich will diejenige sein, die das Team tragt. Und das ist eine Einstellung, die wir, glaube ich, noch ein bisschen tiefen müssen, um das ganze Team da wirklich auf Einheit zu bringen.
Wie sieht so ein Debrief aus? Also Alexander Bröms war auch vor ein paar Monaten vor der Weltmeisterschaft der Division 1A an dieser Stelle zu Gast. Das ist der Head Coach von Team Austria und er wirkt zumindest so, als ob er sehr pedantisch wäre. Ich meine, gut, das sind die Schweden wahrscheinlich viel, viel eher als die Österreicher. Aber wie ist auch er im Nachgang dieses Turniers mit euch umgegangen? Gab es da irgendwie gleich schon eine Liste an Dingen, die man verbessern kann? Gab es da Hausaufgaben oder wird das dann, es gab ja auch schon die erste Teamzusammenkunft wieder, ist es dann dort besprochen worden? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ist generell so, dass nach der WM setzen wir uns natürlich nochmal zusammen und gehen nochmal, ja, lassen nochmal die Woche Revue passieren. Danach ist erst einmal ein paar Wochen Stille, weil jeder in die Off-Season geht und jeder mal Pause verdient hat. Aber es fängt dann wieder relativ schnell an. Also wir haben jetzt dann wöchentlich Zoom-Meetings mit dem ganzen Nationalteam, wo wir das Playbook durchgehen, unsere Identität besprechen. Und also der ist da definitiv dahinter. Der hält uns auch im Sommer immer wieder zusammen. Also es gibt eigentlich kein Ort, wo wir es nicht alles immer sehen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ja.
Und das ist auch so wichtig für die Hörerinnen und Hörer da draußen zu verstehen, dass Frauen-Eishockey nicht irgendwie nur von September bis vielleicht April passiert, sondern dass auch in den in Anführungszeichen toten Monaten ständig gearbeitet wird und dass es in dieser Hinsicht schon relativ nah rankommt an dann auch das Eishockey, dass das andere Geschlecht spielt. Da würde mich dann auch interessieren, wie so eine Offseason von dir aussah und auch aussieht. Nicht nur eingedenk der Tatsache, dass du mit dem PWHL-Draft an sich ein großes Event im Sommer hattest. Wie war das von der Weltmeisterschaft Division 1A bis jetzt. Wie muss man sich da das Leben der Anna Meixner vorstellen?
Ja, ich bin da, ich muss ehrlich sagen, ich bin da ziemlich diszipliniert und dahinter. Ich habe ein bisschen mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt bei der WM, habe dann zweieinhalb Wochen Pause gehabt und habe dann direkt mit der Offseason wieder begonnen. Nebenbei mit Physio viel gearbeitet und ja, klassischer Tag bei mir im ganzen Sommer eigentlich. Also eigentlich jeden Tag das Thema, es ist recht langweilig. Ich stehe auf, Frühstück, um 8 gehe ins Gym. Das dauert meistens ja 11, bis ich daheim bin, 11:30. Dann gibt es was zum Mittagessen, kurze Pause. Dann ist meistens Familienzeit, wo ich vielleicht mit Neffen und Nichte ein bisschen Zeit verbringe. Und dann am Nachmittag so um 17 Uhr gehe in die zweite Einheit, bin um 19 Uhr fertig, komme warm, Abendessen und das war es dann auch schon wieder. Also es ist schon... jeder, der denkt, dass da im Sommer nichts passiert, das sind schon, also es ist ein ganz eigentlicher Arbeitstag, ja.
Das hört sich nicht nur so an, das sind viele Dutzende, Hunderte Stunden, die in die Profession Eishockey-Profi dann auch fließen. Wie viel Raum, gerade auch vor deinem Sprung in die PWHL, war vielleicht auch mal da zu sagen, weißt du was, lass es hier noch ein Drink im Restaurant sein oder lass es da mal irgendwas Ungesundes auf der Speisekarte sein. Gibt es da Raum, Platz, Zeit dafür oder ist alles aktuell der PWHL untergeordnet?
Ja, den Raum dafür wird es definitiv geben. Ich glaube, das hängt ganz davon ab, wie man das machen will und wie man das Leben leben will. Ich bin eher so, dass ich ja, mir den Drink lieber spare und vielleicht eher ein Cola-Trink. Aber ich muss sagen, ja, natürlich gibt es Events. Ich bin zum Beispiel jetzt im Sommer 30 geworden, da gibt es natürlich ein Event, wo es einmal gut schmeckt, wo man mal einen trinkt und wo man mal ja, richtig feiert. Aber das, glaube ich, passiert bei mir, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr selten.
Und nur zur Nachvollziehbarkeit für all diejenigen da draußen, die sich denken, würde dann ganz gerne auch mal in meinem Leben mit dem Eishockeysport Geld verdienen, ja, es braucht verdammt viel Disziplin. Vielleicht dann einfach eine Seite aus dem Playbook der Anna Meixner nehmen, wenn es dorthin gehen soll. Und nachdem du auch deinen 30. Geburtstag schon angesprochen hast, da kommt man dann immer wieder, wenn ich mit Frauen darüber rede, meine bildnerische Erziehungslehrerin in den Sinn, die mir immer gesagt hat, eine Dame fragt man nicht nach ihrem Alter. Das Gute ist, dass du da vorangegangen bist. Die 30, das beste Eishockey-Alter, um auch den Sprung in eine noch höhere Liga zu wagen. Du warst vor 2 Jahren die wertvollste Spielerin in der schwedischen Eishockey-Liga der Frauen. Eine unfassbare Leistung. Und ich werde nicht müde, das so zu betonen. Hätte das ein Österreicher geschafft, wären die Kassetten voll gewesen. So haben zumindest brave Lokalmedien und ein paar andere darüber entsprechend berichtet. Für mich nach wie vor etwas, wo ich schlicht und ergreifend nur den Hut ziehen kann. Und vielleicht auch etwas, das dich erst recht auf das Radar internationaler Scouts, Organisationen und dann vielleicht auch der PWHL gebracht hat. Und dementsprechend würde mich interessieren, dieser Draft. Wie funktioniert das? Sagt man da, hallo, Anna Meixner, Österreicherin, würde gern bei euch spielen. Muss man da stinknormal einen Meldezettel einreichen? Wie kommt man in diesen Draft?
Ja, es ist tatsächlich recht einfach. Also es hat wirklich eine Liste gegeben, wo man seinen Namen eintragen kann. Das hat jede Frau machen können, die gerne in Liga, in der Liga spielen will. Genau, gibt den Namen ab und ich glaube, in der Liste waren dann über 200 Namen und von dort an wird dann natürlich gearbeitet. Dann werden die Spielerinnen, die sie gemeldet haben in dieser Liste, werden gescoutet, werden wahrscheinlich Rankings gemacht, also viel behind the scenes. Und von den über 200 Leuten werden dann im Endeffekt 42 Frauen gedraftet von 6 verschiedenen Teams. Ja, also jetzt ist es tatsächlich so, dass man sie einfach den Namen in die Liste tragen kann.
Lass uns vielleicht noch ein klein wenig weiter ausholen. Für all diejenigen, die das letzte Eishockey-Jahr komplett hinterm Mond verbracht haben, die PWHL, wer das noch nie gehört hat, bis zur jetzigen Konversation, die wir da führen dürfen, das ist die Professional Women's Hockey League. Da gibt es große Schirmherren, eigentlich vor allem Schirmfrauen, die das auch aus der Taufe gehoben haben. Und die erste Saison war spektakulär. Gab Rekorde um Rekorde, das Centre Bell in Montreal restlos ausverkauft, das XL Energy Center in Minnesota restlos ausverkauft, das bis, glaube das Centre Bell voll war, den Zuseherinnen und Zuseherrekord für Frauen-Eishockey auf diesem Planeten wohlgemerkt gehalten hat. Es ist ein richtiger Boom entstanden und es ist auch richtig cool, dass diese 6 Teams de facto in Hockey Hotbeds, wenn man so will, gegründet worden sind. Eine Österreicherin mit Theresa Schafzeil hat da auch sehr, sehr erfolgreich mitgewirkt mit dem PWHL-Team aus Boston. Wir kommen dann nachher noch ein klein wenig zu den neuen Namen. Aber wie hast du diese erste Saison PWHL-Hockey verfolgt?
Ja, unfassbar, so wie du sagst. Also ich glaube, ich habe natürlich sehr, sehr viele Spiele geschaut. Dadurch, dass da YouTube einen Livestream gehabt hat, hat man sich das auch noch anschauen können. Und vor allem, weil die Theresa dort spielt, habe ich auch sehr, sehr viele Spiele von ihr geschaut. Und es ist unfassbar, so wie du sagst. Ich kriege da wirklich Gänsehaut, wenn du sagst, ausverkauftes Haus, das ist irre, was da für Stimmung ist. Also das ist wirklich von einem anderen Planeten. Ich denke, das Eishockey ist extrem schnell, kleines Eis, die besten Spieler der Welt. Also es ist wirklich ja einfach extrem cool zum Zuschauen. Und wo ich das gesehen habe, das ausverkaufte Haus, das war dann für mich wirklich so eigentlich geil, das will ich auch machen.
Jetzt ist es offenbar nur der Zettel, den man abgeben muss, um zu sagen, PWHL ist her, ich würde gerne mitspielen, aber gibt es da im Vorhinein schon irgendeine Infrastruktur, vielleicht auch persönlicher Natur, die man sich zurechtlegen muss? Also im Männer-Eishockey wäre es wahrscheinlich undenkbar, dass jemand ohne Agent oder Agentin diesen Draft-Prozess durchläuft. Ist das bei dir auch so oder ist es in der PWHL so, dass es Representation gibt, Leute, die einem helfen?
Ja, also das ist bei uns in der PWHL ist es genau dasselbe. Also ich habe auch einen Agenten. Ich glaube auch nicht, dass es irgendjemanden gibt, der das ohne Agent machen kann oder machen will. Also ich habe vorher mich mit einem Agenten zusammengesetzt, habe mit dem Zoom-Meetings gehabt, habe einen Vertrag unterschreiben müssen und der arbeitet extrem viel für mich im Hintergrund an Sachen, die ich eigentlich ja gar nicht denken würde oder gar nicht den Zugang dazu hätte. Von dem her extrem wichtig, in dieser Liga einen Agenten zu haben.
Jetzt dauert es noch ein klein wenig, bis die Liga startet. Wir führen das Gespräch Anfang Oktober. Du bist physisch gerade in Schweden. Du hast erst vergangene Woche Spiele auf österreichischem Eis auch absolviert. Du hast eine lange Vorbereitung auch auf das schon hinter dir, was alles kommt. Und da gibt es so viele Themen, über die wir letztlich dann auch sprechen müssen. Was mich in erster Linie mal interessieren würde, ist dein Leben lang, spielst du auf der großen Eisfläche oder fast ausschließlich auf der großen Eisfläche und auf einmal geht's in Richtung Übersee und auf dieses kleine, kompakte Eis. Inwieweit musst du da nicht deinen Stil adaptieren, aber inwieweit musst du da vielleicht Eishockey anders denken, dich anders vorbereiten, um bestmöglichst dafür präpariert zu sein, was dich dort erwartet?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube schon, dass es, so wie du gesagt hast, ich habe noch nie auf kleinem Eis gespielt und ich glaube, dass der Unterschied sehr groß sein wird. Ich denke, das Allerwichtigste für mich ist einfach physisch stärker zu werden. Ich glaube, dass gerade mit Körperkontakt, dass einfach viel wilder zugeht in der Liga. Man hat weniger Eis. Ich denke, der größte Unterschied wird sein, dass das Spiel einfach viel schneller ist. Man hat weniger Platz zum Aufschauen, zum Überlegen eigentlich. Und ich glaube aber auch, dass das europäische Eishockey was sehr, sehr Schönes hat. Das, was für das nordamerikanische Eishockey vielleicht noch nicht so extrem hat. Im nordamerikanischen Stil ist es ein bisschen so Bump and Chase und wir vorchecken und es geht hin und her und hin und her. Und ich glaube, dass das die Liga aber genauso sieht, dass immer mehr Europäer rüberkommen, die genau diesen schönen Eishockey-Stil ein bisschen reinbringen wollen und so einen perfekten Mix zu finden zwischen vielleicht einmal den extra Pass spielen oder eben in aggressiven Vorcheck zu gehen. Also ich glaube, das ist was ist, was sicher für mich ein bisschen eine Veränderung sein wird, aber ich glaube, dass dass ich im Endeffekt mein Eishockey rüberbringe und einfach hoffe, dass es gut genug ist.
Wie weit hast du da auch mit Theresa Schafzahl schon ein klein wenig drüber gesprochen und versucht auszuloten, was dich erwartet? Wie viele Tipps hat sie dir schon geben können?
Ja, ich habe bei der letzten WM schon ein bisschen mit der Theresa geredet und habe einfach ein paar Fragen gestellt. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt war es für mich noch gar nicht klar, ob ich wirklich gedraftet wäre. Von dem her waren es eigentlich nur oberflächliche Fragen, die ich gestellt habe. Und seitdem ich dann gedraftet worden bin und einmal Vertrag unterschrieben habe, habe ich dann angefangen, ich kenne schon ein paar Leute drüben, habe dann angefangen, ein bisschen tiefgründiger nachzufragen. Und die sind alle super hilfsbereit und ja.
Aber dann lass uns doch vielleicht mal zum Drafttag an sich kommen. Du hast den Zettel eingereicht, der Draft findet am 10. Juni 2024 nordamerikanischer Zeit auch statt. Wo hat dich die Nachricht erreicht, es hat geklappt, binnen der Runden gedraftet zu werden? Du bist also binnen der 7 Runden, du bist in Runde 6 gegangen, dort an Stelle Nummer 32. Also du bist Teil dieser elitären 42, die sagen können, ich bin einmal als einer der besten Eishockeyspielerinnen des Planeten eines Pi mal Daumen Jahrgangs bewertet worden. Wie war das? Zu wissen, du bist gedraftet, wo warst du, als dich diese Nachricht erreicht hat?
Das ist recht lustig, weil es gibt natürlich Mock-Drafts, also es gibt immer irgendwelche Experten, die schon im Vorhinein ranken, wo die Leute ungefähr gedraftet werden und deren Meinung geben. Und in alle Mock-Drafts war eigentlich relativ hoch gedraftet und das hat mich echt überrascht. Und ich habe mir dann vorgenommen, dass ich mich da jetzt gar nicht einsteigert. Für mich war das Ziel einfach nur, hoffentlich schaffe ich es in die 42, dass sie irgendwo gedraftet wäre und das wäre für mich ein Traum. Ob jetzt die Nummer 20 oder 42 ist, war für mich dann im Endeffekt eigentlich egal. Natürlich hat man das dann ein bisschen im Hintergrund und ja, man freut sich vielleicht ein bisschen drüber, dass die Experten jemanden so hoch ranken. Und ich habe dann mit meiner besten Freundin, der Charlotte Wittig, geredet und habe gesagt, weißt du was, ich komme nach Wien an dem Wochenende, wir machen eine Pyjama-Party und bleiben die Nacht munter und schauen uns den Draft gemeinsam an. So ist es dann gekommen. Ich bin mit dem Zug nach Wien gefahren, habe mit der Charlotte, mit der Wittig und mit der Antonia Matzka gemeinsam Abend gestern und dann haben wir eben abends in der Nacht, glaube ich, ist der Livestream losgegangen und haben gemeinsam den Draft angeschaut. Und dann war es wirklich so, die erste Runde war vorbei, die zweite Runde war vorbei, die dritte Runde war vorbei und dann haben eigentlich alle noch ein bisschen gelacht und war noch recht, ja, wird schon kommen. Dann ist die vierte Runde vorbei gewesen und die fünfte Runde und dann haben wir wirklich also alle drei, glaube ich, Spitzen angefangen und dann ist vom Lachen schon fast in die andere Richtung gegangen. Und ich glaube, nach der fünften Runde war es dann für mich schon, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Und dann ist Gott sei Dank in der sechsten Runde, haben sie meinen Namen gesagt. Und ich glaube, zu der Zeit war es schon 5 in der Früh. Also wir sind schon 4 Stunden vor YouTube gesessen und haben gehofft, dass mein Name aufgerufen wird. Und dann war es wirklich, ich hätte mir nicht gedacht, dass das dann doch so wichtig ist für mich, aber es war dann wirklich eine Erleichterung, wo ich meinen Namen gehört habe und es war echt schön, das mit den 2 Mädels zu teilen und die haben sich genauso gefreut für mich wie ich. Also ich habe es live im Fernsehen gesehen, ungefähr um 5 Uhr in der Früh und habe dann noch direkt natürlich die Nachrichten von Head Coach und General Manager und so bekommen. Gratuliere.
Es ist ein Privileg, glaube ich, als Europäerin gedraftet zu werden. Es waren vor dir im Draft nur 6, denen es vergönnt war, auch gepickt zu werden. Und das Draft-Prozedere ist ja eigentlich extrem gemein, weil du vorher nicht weißt, wo es überhaupt, also du weißt schon, wo es hingehen kann, aber du weißt nicht, wo deine Profikarriere dann tatsächlich beginnt. Das haben jetzt auch ein paar Österreicher im NHL-Entry-Draft rausfinden dürfen, dass halt Schicksal und irgendwie eine schlechte Vorsaison der Mannschaft darüber entscheidet, ob du im sonnigen Florida Eishockey spielst oder halt im bitterkalten Winnipeg. Da sind die Märkte in der PWHL noch ein klein wenig anders, aber hast du insgeheim mit irgendeiner Destination geliebäugelt oder war eh klar, dadurch, dass du es nicht kontrollieren kannst, nimmst du alles oder so, es so, wie es halt irgendwie fällt?
Ja, absolut. Also ich hab immer gesagt, es ist ganz egal, wohin. Und ich habe natürlich davor, vor dem Draft, haben wir schon so, man wollte natürlich Meetings mit den Vereinen und die wollen einen kennenlernen, so wie es halt im Draft-Prozess ist. Und ich habe dann schon das Gefühl gehabt, bei zwei, drei Teams habe ich ein bisschen das bessere Gefühl gehabt, dass das vielleicht ein bisschen besser gegangen ist. Und im Endeffekt bin ich dann von Ottawa gedraftet worden, mit denen habe ich überhaupt keinen Kontakt gehabt davor. Also war dann schon ein bisschen überraschend. Aber ich habe, es ist eigentlich so, wie ich gesagt habe, es ist mir komplett egal gewesen, wo es hingeht für mich. Ich glaube, dass ich mit Ottawa und vor allem Kanada fast ein bisschen den Jackpot erwischt hatte. Also ich freue mich wirklich drauf.
Auch weil sportlich extrem spannend ist. Ottawa war zwar letztes Jahr nicht in den Playoffs gewesen, in den Top 4 Rängen, sondern knapp außerhalb, aber mit dem Fundament, das da vielleicht auch gelegt worden ist, und ich werde dann nachher auch drauf kommen, dass ich schon ein klein wenig neidisch bin, dass du mit Brian Jenner zusammenspielen wirst dürfen, einem der ganz, ganz großen Stars dann auch der Szene. Möchte auch zum sportlichen Ausblick dann noch kommen, aber vor allem mit dir diese Draft-Gespräche diskutieren. Waren die oder sind die in der PWHL ein klein wenig gesittert oder gibt es auch so Absurditäten wie in der National Hockey League? Also ich kann mich immer noch sehr gut daran erinnern, wie Marco Rossi einmal gemeint hat, dass er von einem Team im Pre-Draft-Process gefragt worden ist, wenn er jetzt jemanden töten müsste, nimmt er ein Messer oder einen Stein dafür? Und die richtige Antwort in dem Fall war natürlich, er hat nicht vor, jemanden zu töten. Aber das sind tatsächlich ernst gemeinte Fragen, wo sich Organisationen dann irgendwie rausnehmen oder glauben, etwas über einen Menschen zu lernen. Gab es so einen Moment bei dir auch, wo du gedacht hast, WTF?
Entschuldigung. So schlimm ist bei uns nicht hergegangen. Also bei uns war es, also bei mir vor allem war es generell mehr, sie wollten eigentlich mehr bei Kindern wissen, welche Werte ich habe, wie ich zu meiner Familie stehe. Eigentlich so ein bisschen den Hintergrund herausfinden von mir. Und es waren keine solche Fragen dabei.
Es kam dann in den letzten Wochen auch so, dass die PWHL-Teams sich endlich auf Franchise-Namen gegeben haben. Bisher war es immer PWHL Boston gegen PWHL Ottawa, PWHL Toronto gegen PWHL Minnesota, PWHL New York gegen PWHL Montreal. Und bin ja großer Fan von Namen und glaube immer noch, dass es eine All-Time-Missed-Opportunity ist, dass sich die Mannschaft in Las Vegas einfach Golden Knights genannt hat. Wurde gerade mit dem Hintergrund Vegas, Gambling City und dergleichen von Sinners, Blackjacks, Aces, alles hätte es machen können. Und auf einmal sind es die Golden Knights. Glaube auch, dass das eine oder andere PWHL-Team sich kreativer hätte betätigen können. Jetzt bist du bei den Ottawa Charge gelandet. Wie happy bist du mit dem Namen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viel auf Instagram und Social Media gelesen. Es gibt natürlich immer Leute, die sich über alles beschweren und es passt nie irgendwas. Aber für mich, ich muss ehrlich sagen, es ist mir komplett egal, wie der Name von meinem Team ist. Ob es jetzt Otto war, weiß nicht, Charge oder Otto war, keine Ahnung was ist. Mir ist es eigentlich recht wurscht, von dem her bin ich da sehr neutral.
Hätte mir einen kleinen Vorschlag ursprünglich gehabt, aber es ist jetzt nicht so, dass die Ottawa-Franchise bei mir angerufen hätte oder anrufen würde, um das zu eruieren. Aber bin großer National Football League-Fan und die Raiders-Franchise, die waren mal in Los Angeles, die waren lange in Oakland, die sind jetzt in Las Vegas. Die Freibeuter, wenn man so will, die haben immer so ein Outlaw-Image gehabt. Und ich habe dann sofort dran denken müssen, wie cool wäre es, wenn man sich in Ottawa einfach Outlaws nennt und auf alle Konventionen scheißt und so die krasse Bully-Truppe wird. Das wird mit dir nicht passieren, da ist leider zu viel Speed, zu viel Skill dann involviert. Aber ja, wir sind Outlaws und wir spielen so. Die Ottawa Outlaws. So sind es die Ottawa Charge geworden. Weswegen wir bei dem Thema auch ein klein wenig den Deckel drauf machen und dann nicht ganz. Denn möchte an dieser Stelle schon auch ein klein wenig forcieren, dass sich die Hörerinnen und Hörer mit dieser Liga beschäftigen. Und zwar gibt es dafür auch was zu gewinnen, nämlich einmal zwei VIP-Karten für ein Winterday Ice Hockey League Spiel eurer Wahl. Das muss allerdings bis zum International Break im November deklariert werden. Also wenn ihr das dann hört, wir zeichnen das heute Mittwoch auf, morgen Donnerstag erscheint ausnahmsweise erster Winterday Hockey O'Clock Podcast, dann bitte so rasch als möglich die Partie mir mitteilen, die ihr sehen möchtet als VIP in der Winterday Ice Hockey League. Die muss stattfinden bis zum International Break Anfang November. Was müsst ihr dafür tun? Eine kleine Quizfrage beantworten und die hoffentlich richtige Antwort an hockeyoclock101@gmail.com schicken. Und zwar möchte ich von euch wissen, wie heißt denn die Mannschaft von Theresa Schafzahl in Boston? Wie heißt die Franchise PWHL Boston mit Nickname, dem neuen? Einmal kurz diese Antwort und euer Wunschspiel an hockeyoclock101@gmail.com. Ich werde jetzt nicht vorwegnehmen, wie die Boston-Franchise heißt, aber ich hätte natürlich auch für die Boston-Mannschaft eine oder mehrere Varianten gehabt. Die Boston Bats, die Boston Bullies, die Boston Bombers. Also da wäre schon irgendwie auch viel mit drinnen gewesen, was auf eine gewisse physische Komponente dann hindeutet. Aber lass uns vielleicht, nachdem das nicht mein Monolog sein soll, sondern es um dich geht, kurz über den weiteren Verlauf auch der Saison sprechen. Denn das ist spannend auf Elite Prospects, wo sehr, sehr viele gute Freunde auch dieses Formats mitarbeiten. Wirst du unter anderem auch als Mitglied der Sabres geführt? Aktuell bist du aber in Schweden und hoffentlich sehr bald in Kanada, um dich auf die Saison mit den Ottawa Charge vorzubereiten. Wie passt das alles gerade zusammen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das Ganze ist so gekommen, ich habe dadurch, dass meine Transferkarte hier in Schweden abgelaufen ist, ist die Transferkarte wieder automatisch zu meinem Heimatclub, zu den Sabres zurückgefallen. Und ich habe das Privileg gehabt, mit ihnen zwei Spiele spielen zu dürfen, was für mich natürlich extrem wichtig war, wieder ein bisschen Spielpraxis zu haben. Bin aber danach direkt wieder nach Schweden geflogen, weil ich da mich gerade im Moment auf die kommende Saison vorbereitet, damit mein alten Team mittrainieren kann, täglich aufs Eis gehen kann, täglich in die Kraftkammer gehen kann. Und in 3,5 Wochen werde ich dann mein Auto von Schweden nach Österreich bestellen, wieder heimfahren. Und von Österreich geht es dann mit dem Nationalteam nach Norwegen, wo wir nur ein Turnier spielen. Und ja, da habe ich tatsächlich schon mein ganzes Leben eigentlich mit, weil ich dann direkt von Oslo nach Ottawa fliege.
Es wird also noch ein klein wenig dauern, bis du dann auch kanadischen Boden unter deinen Füßen hast. Wie viel Kontakt gab es seit dem Draft mit der Charge-Organisation? Ist das was Wöchentliches? Ist das was Monatliches? Ist das was Sporadisches?
Na, sehr, sehr viel. Also es gibt natürlich auch sehr, sehr viel organisatorische Sachen, die zum Klären sind, von Visa bis Wohnung über ja, neue Ausrüstung, alles Mögliche, was man halt so braucht, wenn man in ein neues Land, ein neues Team wechselt. Wir haben auch wöchentlich Meetings mit unseren Trainern, wo wir jetzt schon Playbook besprechen, Meetings mit den Stürmern haben. Ganz viele Sachen, ganz viele Meetings mit den Off-Ice-Trainern, die uns wöchentlich neue Pläne zukommen lassen. Also es ist sehr, sehr viel Kontakt da.
Die PWHL ist angetreten, um die professionellste Frauen-Eishockey-Liga des Planeten zu sein. Das hört sich alles sehr professionell an. Von all dem, was du bisher gesehen, gehört hast und vielleicht auch dir in den Gesprächen zuteil geworden ist. Ist das der Fall? Ist es die professionellste Liga?
Ja, definitiv. Also ich habe jetzt dann vier Saisonen lang in Schweden spielen dürfen, wo wirklich schon das Eishockey sehr, sehr professionalisiert ist und ich da eigentlich schon als Profi leben habe dürfen. Ich denke, der Unterschied zu Nordamerika und Schweden ist dann immer so der riesengroße Sprung für mich. Allerdings, was ich jetzt so mitkriege habe vom Staff und wie groß der Staff ist und von Mentaltrainerin über Videocoach, über Skillstrainer, über zwei verschiedene Assistant-Trainer, Headcoach. Also das Staff und die Gegebenheiten dort ist natürlich vielleicht dann doch nochmal der Schritt mehr. Ich glaube, jede Spielerin dort in Nordamerika ist voll professionell und lebt vom Eishockey. Das ist im Gegenteil zu Schweden, wo vielleicht noch viele Schülerinnen und viele Studenten spielen. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied. Und was ich bis jetzt mitgekriegt habe, ist es schon sehr, sehr professionell. Und ich glaube, das wäre da erwartet, wenn man auf so einem Niveau spielt, sollten die Gegebenheiten auch so vorhanden sein.
Ich bin ganz generell kein allzu großer Fan von Name-Dropping, weil man dann wahrscheinlich immer jemanden vergisst oder jemandem Unrecht tut und dergleichen. Und dann wiederum ist es vielleicht auch ganz gut, um Fans, Eishockey-Fans, die sich vielleicht nicht ganz so intensiv mit Frauen-Eishockey zu vermitteln, auf wen man achten muss, wer so die Big Player im Frauen-Eishockey sind. Und da gehörst du aus heimischer Sicht natürlich dazu, aber auf einmal spielst du regelmäßig mit den ganz Großen oder gegen die ganz Großen? Was sind so Namen, auf die du dich freust, wo du da denkst, auf den Vergleich freue ich mich, das wird richtig cool zu sehen, wie es ist, gegen die oder auch mit der zu spielen?
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich glaube, das komplette kanadische und amerikanische Nationalteam ist in dieser Liga, von dem her, da jetzt wirklich einen Namen rauszupicken, ist natürlich unfassbar, aber mit der Brian Chandler zu spielen im selben Team, ist natürlich eine riesengroße Ehre, nicht nur sie. Und dann natürlich sind Hillary Knight, die ist natürlich eine Spielerin, die einen riesengroßen Namen im Eishockey hat. Und das ist einfach, also das sind wirklich zu viele Spielerinnen, um jetzt ein Name-Dropping zu machen, aber es wird natürlich eine wahnsinnige Herausforderung für mich, aber ich glaube, was richtig cool ist, so wie du sagst, einfach den Vergleich zu finden und zu schauen, wie groß ist der Unterschied? Ist der Unterschied wirklich so groß oder kann ich mitspielen? Auch das freut mich extrem.
Weil du Brianne Jenner angesprochen hast, nur zweifache Olympiasiegerin, nur vierfache Weltmeisterin. Das sind schon ganz andere Kapazitäten, weil du auch Hillary Knight erwähnt hast. Kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich Angestellter bei Servus TV war und dort begonnen habe, auch klein wenig beim Frauen-Eishockey Recherchen zu betreiben. Und Hillary Knight war damals schon, und wir reden von Mitte der 10er Jahre, so gut, so populär und auch drauf und dran, dem Frauen-Eishockey einen Schub zu verpassen, dass sie Red Bull-Athletin war, tatsächlich von Red Bull auch unterstützt worden. Das war so in vielen Bereichen doch eine Adelung für Tun und Wirken ist. Und Spoiler Alert, Hillary Knight ist nach wie vor wahnsinnig gut und wird dann auch sich mit dir duellieren dürfen. Also es gibt extrem viele Gründe, sie vielleicht jetzt schon mal dem PWHL-Universum anzunähern und dann auch rauszufinden, wo man dann die Spiele wird sehen können. Das ist cooles Eishockey, das geboten wird und vor allem letztes Jahr die Finalserie zwischen Boston und Minnesota über 5 Partien gegangen, erst im alles entscheidenden letzten Spiel, dann die Entscheidung gefallen, leider Gottes, war es ein klein wenig einseitig, aber das ist schon eine coole, auch sehr kompetitive Liga, in der du dich da hoffentlich festbeißen wirst. Während es die PWHL in die zweite Saison oder in der zweiten Saison gibt es die Winter Day Austrian Women's Hockey League in der ersten Saison. Die wurde nach der Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft der Division 1-1 Klagenfurt aus der Taufe gehoben. Das war auch im Nachgang zu unserem Gespräch dann im Rahmen einer Pressekonferenz der Fall. Muss gestehen, für meinen Geschmack gab es sehr lang sehr wenig Manifestes zu dieser Liga. Hätte ehrlicherweise schon auch gerne früher gewusst, wo man das sehen kann, welche Mannschaften beteiligt sind und dergleichen. Das hat offenbar alles auch ein klein wenig Zeit benötigt, das in entsprechende Strukturen zu bringen. Aber mal die schiere Existenz dieser Austrian Women's Hockey League. Wie beurteilst du das als nochmal Aushängeschild des heimischen Frauen-Eishockeys, Kapitänin der Nationalmannschaft?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich schon so lange nicht mehr in Österreich gespielt habe, kriege ich natürlich leider nicht so extrem viel mit. Allerdings muss ich sagen, ist es definitiv ein Meilenstein fürs österreichische Frauen-Eishockey, dass diese Liga gegründet wird. Und ich denke und ich hoffe, dass das der erste Schritt für was ganz, ganz Großes wird. Dass das nicht von einer auf die andere Sekunde so riesengroß ist, wie wir uns das erhoffen, das ist natürlich klar, aber ich hoffe, dass das wirklich, oder bin mir sicher, dass es in der Zukunft wirklich Früchte tragen wird.
Es ist auch nicht ganz so einfach zu verstehen, vielleicht für jedermann, jede Frau, wo das tatsächlich hingeht, weil die Spiele in der EWHL und der Austrian Women's Hockey League quasi nicht geteilt werden, aber für beide Bewerber zählen können. Es soll, wenn ich richtig informiert bin, ein Final Four dann auch geben, was prinzipiell schon mal ein cooles Format ist, um dann auch Entscheidungen herbeizuführen. Es wird viel getan, es wird viel gemacht und dann gibt es aber immer noch Leute, die sagen, es wird noch nicht genug getan. Und jetzt ist es nicht unbedingt unsere Aufgabe, da Finger in Wunden zu legen, aber wenn du einen Wunsch frei hättest und nehmen wir vielleicht mal das liebe Geld aus, weil oder außen vor, weil am Ende des Tages geht es immer ums Geld und alle hätten gerne mehr, das ist mir völlig klar. Aber wenn du einen Wunsch frei hättest, um die Professionalisierung von Frauen-Eishockey in Österreich voranzutreiben. Und die Austrian Women's Hockey League ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich glaube, wir beide sind uns relativ sicher, es braucht mehr. Wie würde so ein Wunsch aus deinem Munde aussehen?
Ganz einfach, das ist die bessere Infrastruktur. Ich habe es jetzt dann selber mitgekriegt, wo ich, wie gesagt, die Sabres war übers Wochenende, die Mädels, und da habe ich wirklich allen Respekt der Welt für. Fahren fast eine Stunde von Wien nach St. Pölten. Die Eiszeit hat, glaube ich, um 8:30 angefangen, bis die Eiszeit vorbei ist, bis wir dann wieder mit der Mitternacht. Und die Mädels sind alle Schüler oder gehen alle 40 Stunden arbeiten, beziehungsweise arbeiten daneben. Also das müssen die Leute verstehen, wie viel da wirklich reingesteckt wird, freizeitmäßig, um wirklich den Traum vom Eishockey zu erfüllen. Und das, glaube ich, gehört definitiv erwähnt. Also ich glaube, die Infrastruktur ist wahrscheinlich das größte Minus in Österreich. Wenn ich jetzt so das, alles, was ich jetzt so mitgekriegt habe mit der neuen Liga, also die Medialisierung, es geht wahnsinnig voran. Und das ist, glaube ich, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ich habe jetzt an die letzten Spiele per Livestream auf YouTube mitgeschaut. Das ist ein riesengroßer Schritt. Die Möglichkeit war davor nie gegeben. Es passieren sehr, sehr viele gute Dinge. Und ich glaube, das Allerwichtigste, was in der Zukunft und hoffentlich auch passieren wird, ist wirklich die Infrastruktur, dass die Möglichkeiten fürs Training, für die Kraftkammer, dass diese Sachen einfach gegeben sind.
Deswegen auch für die Leute da draußen, wenn ihr mal in der Nähe eines Austrian oder Winter Day Austrian Women's Hockey League Spiels sein solltet oder euch auch die EWHL Spiele zu Gemüte führen möchtet, tut das unbedingt. Durfte vergangenes Jahr einmal bei den Sabres in St. Pölten zu Gast sein, als es gegen die Graz Huskies gegangen ist, und das war sehr, sehr passabel. Der Termin nicht unbedingt so, das war Sonntag in der Früh, da gibt es wahrscheinlich bessere Zeiten, um Eishockeyspiele dann auch publikums- und breitenwirksam anzusetzen, aber auch da das Coole, dass nicht nur die Winter Day Eishockey League, sondern eben auch Win Today dahinter sind, kann man vorstellen, dass es da noch die eine oder andere große Sache geben wird, die um diese Liga herum aufgezogen wird. Deswegen, wer sich einrichten kann, gebt den Frauen eine Chance, schaut euch auch dort bitte cooles Hockey an. Und wenn wir bei großen Dingen und großen Sachen sind, das Größte wäre natürlich der Erfolg des Nationalteams, der, im Englischen sagt man, it has eluded you, der bisher ausgeblieben ist, und obwohl man so oft knapp dran war und so viele Rückschläge auch erleiden musste, ist natürlich die Mission dann auch 2025 im April in China der Aufstieg in die Topgruppe der Frauen. Nimm uns mal mit auf den Weg dorthin. Du hast das Turnier in Norwegen schon angesprochen. Was sind die Meilensteine am Weg in Richtung Weltmeisterschaft der Division 1A?
Ja, ich glaube, zuerst einmal das Turnier, was wir in Norwegen spielen, ich glaube, ist extrem wichtig, dass wir da zwei super gute Spiele, wir spielen gegen Norwegen und gegen Ungarn, super starke Gegner, die uns wirklich herausfordern, und das ist definitiv einmal super, diese Spiele in Vorbereitung zu haben. Von dort gibt's dann geht's weiter in die normalen Ligaspiele wieder, und dann im Dezember gibt's eine Woche Trainingslager, wo wir wirklich nur trainieren und schauen, dass wir das Playbook wieder ja, dass wir das einfach in unseren Kopf kriegen und dann muss ich die ausbessern, weil bevor es zur WM geht, geht es im Februar nämlich zur Olympia-Quali, was heuer, also nächstes Jahr im Februar stattfindet, ein riesengroßes Event für uns und das ist natürlich jetzt erst der erste riesengroße Schritt, die riesengroße Bürde, wo wir natürlich schaffen wollen, bevor es dann nach China zur WM geht, wo wir natürlich unsere Ziele im Kopf haben, wofür wir hart arbeiten und im Endeffekt gerade bei so Turniere wie Olympia-Quali und einer Weltmeisterschaft, es, alles, was es braucht, sind 3-4 gute Spiele. Und das ist machbar, wenn man dran glaubt.
Dann lass uns doch vielleicht bei der Olympia-Quali beginnen. Die ist von 6. bis 9. Februar. Deutschland und Ungarn, die unter anderem warten das Ganze in Bremerhaven. Mit welchen Hoffnungen, das ist eigentlich eine depperte Frage, natürlich erst mit der Hoffnung hin, auch dann dich für Olympia zu qualifizieren, aber wie realistisch ist das? Gerade mit Powerhouse Deutschland.
Also ich denke, und vor allem, also ich kann da jetzt nur meine Meinung sagen, meine Meinung ist, dass es definitiv realistisch ist. Wir haben gegen Deutschland schon gewonnen, wir haben bei der letzten Olympia-Quali haben wir sie geschlagen, wir haben gegen Ungarn schon gewonnen, also es ist jetzt kein Gegner dabei, wo wir sagen, unpackbar. Es ist für uns wirklich, natürlich sind es sehr harte Spiele und man muss, das ganze Team muss an dem Wochenende 100% da sein und jeder muss sein Bestes da lassen, dass wir den großen Schritt schaffen. Aber ich denke, dass das für uns definitiv nicht unmöglich ist. Und das ist das Schöne in so einem kleinen Turnier. Man geht da rein als Underdog und eigentlich kann man nur reicher werden. Also egal, ob man jetzt an ja, knappe Spiele spielt und es nicht schafft. Aber ich glaube, dass das Allerschönste an einem Underdog ist, dass man überraschen kann. Und das ist was, glaube ich, was uns sehr, sehr gut liegt.
Nachdem es dir schon ganz viel deiner Zeit gekostet hat und du hast deinen Tagesablauf da schon dargelegt und ich glaube, so wie du tickst, wird es wahrscheinlich nochmal ein Workout geben, bevor es dann irgendwie ins Bett geht und morgen dann erst recht wieder Gym-Workout und dergleichen. Der Standort der Weltmeisterschaft dann im April und für die Interessierten vielleicht jetzt schon mal April 2025 Zeit reservieren, natürlich neben den Playoffs der Winter Day Ice Hockey League und neben den beginnenden Playoffs der National Hockey League und vielleicht auch anderen Ligen, wo ihr interessiert seid, aber von 13. bis 19. April findet in Shenzhen besagte Weltmeisterschaft der Division 1A statt. Dänemark, Frankreich, Österreich, die Niederlande, die Slowakei und China, die sich um den Titel streiten, beziehungsweise um den Aufstieg fighten. Nachdem eine Prognose eh unmöglich ist, so viele Monate davor und natürlich muss es dann auch die Freigaben geben des PWHL-Clubs, eigentlich wäre es ja das Idealszenario, dass du dort Playoff spielst und keine Freigabe bekommst, aber ich weiß nicht, ob das schon ausgematcht ist, da kommen wir dann auch noch dazu. Wie sehr ist es von Vorteil, dort schon eine Weltmeisterschaft absolviert zu haben? Diese ganzen Dinge wie Zeitverschiebung, Logistics vor Ort und dergleichen, das alles zu kennen. Wie sehr spielt das Team Austria auch in die Karten?
Ja, definitiv. Also, ich muss ehrlich sagen, das ist, wir sehen das sehr, sehr positiv, weil, wie du sagst, wir waren schon mal dort. Das ist wieder in der genau gleichen Halle gespielt. Also wir werden wieder im genau gleichen Hotel sein. Wir wissen, wie die Bedingungen sind. Wir waren schon mal dort. Von dem her, ich glaube, es ist so eine WM so ganz weit weg, hat auch ganz viele schöne Seiten und wir haben ganz viele schöne Team geredet. Wir freuen uns wirklich drauf, wieder dorthin zu fliegen und wir sind definitiv bereit, den nächsten Schritt zu machen.
Vergangenes Jahr hat Theresa Schafzahl die Freigabe von PWHL-Team Boston bekommen für die Weltmeisterschaft. Pausiert die Liga erneut für große Ereignisse oder machen sie es nach typisch amerikanischem Modell nach uns die Sintflut und wird heuer durchgespielt oder hast du schon anklingen lassen? Herrschaften, Weltmeisterschaft würde ich schon ganz gerne spielen.
Das Schöne für kommende Weltmeisterschaften ist, dass sie die Top Division und uns Division synchronisiert haben. Das heißt, die WMs werden gleichzeitig gespielt. Von dem her wird es definitiv kein Problem sein, für die Theresa und für mich Freigabe zu haben. Und dasselbe gilt für die Olympia-Quali. Es war vorher ein bisschen im Wanken, ob wir die Freigabe wirklich kriegen oder nicht. Aber es ist jetzt dann kommuniziert worden, dass im International Break die Freigaben da sind. Also ich werde bei beiden Turnieren dabei sein.
Und du kannst dir vorstellen, dass sehr, sehr viele Eishockey-Fans in Österreich gerade laut aufgeatmet haben. Das ist sehr, sehr gut zu hören und wir hoffen dann auch, dass dich dann kommendes Jahr nicht wieder unnötige oder eine blöde Verletzung so kurz vor dem Turnier dann auch zittern lässt, ob es überhaupt mit der Mitwirkung klappt. Und ich möchte zurückgehen zum Anfang unseres Gesprächs, als ich gesagt habe, es kann keine Staffel vom Winter Day Hockey O'Clock geben, in der du nicht zu Wort kommst. Lass uns mal ein klein wenig in die Glaskugel blicken. Wenn wir heute in einem Jahr dann hoffentlich wieder eine Konversation führen dürfen, wie hoffst du, über das dann zurückliegende Jahr, nämlich 24/25, sprechen zu können?
Na gut, wenn ich es mal aussuchen darf, würde ich natürlich gerne darüber reden, dass wir zu Olympia fahren, aufgestiegen sind und dass ich vielleicht in Nordamerika den Cup gewonnen habe.
Nehmen wir so. Walter Cup, Olympia-Quali und Weltmeisterin der Division 1A. Ich drücke da alle nur denklichen Daumen am Weg dorthin. Es ist immer schön zu wissen, dass du hier bei Winter Day Hockey Clock gastierst. Erstmal alles Gute für die Zeit in Schweden, für den Rückzug, Umzug und dann erst recht das große Abenteuer Übersee. Wir werden das sehr intensiv verfolgen und wie gesagt, freue mich für dich und all das, was da auf dich zukommt. Das werden grandiose Spiele in der PWHL.
Danke dir, Martin.
Winter Day Hockey O'Clock.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit mittendrin statt nur dabei. Mit Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move, another nice move. Oh, it's gone. What a goal. It's done.